Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 266 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. Mai 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk widmen wir uns dem ETF-Boom und einigen Trends darin.
Mit Fabian Albrecht vom KV-Haus sprechen wir über die digitale Transformation des Unternehmens.
Und in den News der Woche könnte die Altersvorsorgereform der Finanzbranche pro Jahr Zuflüsse in Milliardenhöhe in die Bücher spülen. Mehr Menschen beschweren sich über Versicherer. Die Deutschen bleiben reiselustig. Und in der Geldanlage zeigen sich zum Teil deutliche Generationenunterschiede.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Aber erst aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmolltalk.
Und das nach Wochen der Abstinenz. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben dich alle ganz furchtbar vermisst, Scholle.
Ich bin wieder am Start.
Ich dich zumindest. Ich hab dich vermisst.
Und Schmidt, ich habe gleich am Anfang was. Und zwar soll ich dich ganz, ganz lieb vom Stefan von Heimann grüßen.
Oh.
Und der hat gesagt, das traue ich mich nicht vor laufendem Mikrofon. So, Stefan, nimm das. Ich hab's getan.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ja? Grüße zurück.
Wer auch Grüße übermitteln möchte, gegen ein kleines Entgelt über PayPal, grüßen wir alles und jeden.
So, jetzt haben wir die Bestechungsgeschichte erstmal aus dem Weg. Worum geht's denn heute im Schmolltalk?
Genau, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Ja, was? Wie? Wo? Alle durcheinander. Ah.
Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, wo ich nicht so viel reden muss, weil meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein bisschen erkältet.
Ja,
deswegen
meine
darf
auch,
Scholle heute reden.
Ja.
ETFs
Toll.
Ist heute das Thema. ETFs.
Ja. ETFs. Das ist, also im Endeffekt, was will man da noch groß sagen? Das ist das Ding.
Hast du eigentlich ein Lieblings-ETF, Scholle?
Ein Lieblings-ETF?
Ja.
Nee, ich habe eine Lieblingsart von ETFs.
Nämlich?
Und das ist mal so die zweite oder dritte Reihe. Du hast ja...
okay, die Nebenwerte.
Jetzt kommen wir schon wieder ins Detail, aber ja, lass uns das machen. Ein paar Zahlen habe ich nämlich nachher. Und zwar es gibt ja immer, wenn wir jetzt mal bei MSCI bleiben, bei dem Indexanbieter MSCI, ja, dann hat er immer den großen Index, das ist der, der in der Zeitung steht und alle lieben ihn und Verbraucherschützer empfehlen ihn. Ohne weiter nachzufragen. Also nehmen wir mal den MSCI World.
Mhm.
So, der besteht aus irgendwie 1500 bis 1700 Aktien aus 23 Industrieländern. Aber MSCI staffelt seine Indizes immer in sogenannte Large-Cap-Indizes, Mid-Cap-Indizes und Small-Cap-Indizes. Das ist dann immer die Größe der Unternehmen. Das heißt, du hast immer eine erste Reihe, eine zweite Reihe, eine dritte Reihe. Beim MSCI Europe ist das so, beim MSCI World ist das so. Und ich kaufe tatsächlich lustigerweise nie die Large-Cap-Indizes, weil ich irgendwie, ich bin ja selber nur 1,73. Ich mag die kleinen. und dann habe ich so gesagt, ey, was soll ich diesen ganzen Nvidia-Quatsch da hinterher rennen? Oder wie heißen die? Fantastic Seven oder so, ey, keine Ahnung. Ich will
die dicken
mal die zweite,
die dicken
Leute da. Und ich nehme aber mal lieber entweder den MSCI Midcap oder den Small Cap. Und da gibt es deutlich weniger ETFs drauf. Also auf dem MSCI World, auf den klassischen Index, hast du bestimmt so 15 ETFs drauf in Deutschland. Ist jetzt nur geschätzt, nicht festnageln. Und auf den Small Cap, auf die Small Cap Variante oder Mid Cap Variante hast du nur 1 oder 2.
Aha.
Und die mag ich aber lieber.
Okay.
Weil, jetzt kommt die tolle Begründung. Guck mal, mein 11-jähriger Sohn, wie wahrscheinlich ist es, dass der noch wächst? Groß, würde ich sagen. Ja?
Ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass ich noch wachse?
Nein, du schrumpfst
Nein.
nur noch.
Im Gegenteil, ne? Ich lege den Rückwärtsgang ein.
Ja.
So sehe ich das bei Unternehmen auch.
Okay.
Ja, ich kaufe die lieber da, wenn sie noch ein bisschen kleiner sind. Denn da haben die bessere Möglichkeiten zu wachsen.
Okay. Das war jetzt eine lange Antwort auf meine Frage nach deinem Lieblings-ETF.
Mist.
Meine ist kurz. Ich habe mir vor kurzem mal so ein bisschen spielgeldmäßig einen ETF auf Space Innovators gekauft. Also hier Raketen und da ist seit Artemis 2, seit der Mondumrundung, ist der irgendwie 115% im Plus.
Ja.
Finde ich gut.
Disclaimer, da nicht mehr hinterherrennen.
Nein,
unbedingt,
jetzt lieber nicht.
Ne?
Erst warten bis nächstes Jahr, dann ist die nächste Artemis-Mission.
Ich gönne dir die Kohle.
Aber ich dachte, Mensch, das mache ich doch mal. Das ist doch mal cool.
Einmal zum Mond und zurück. Läuft.
Genau. Aber sowas auch nicht mit der grundlegenden Altersvorsorge machen, sondern mit so ein bisschen Nebengeld, das man vielleicht noch hat.
Das macht man dann so ein
das
bisschen.
Das Spaßportfolio, wie es ein ehemaliger Kollege mir genannt hat.
Ja, und ich habe, um unsere Zuhörer auch mal, wir sind ja sofort mit einem Kopfsprung da rein, aber um erstmal zu zeigen, ich habe einfach mal zwei Zahlen rausgesucht oder ein paar Zahlen rausgesucht, um zu zeigen, was für ein Riesending das jetzt inzwischen geworden ist. Und zwar gibt es so eine Statistikerin, glaube ich, Deborah Farr nennt sich die, sitzt, meine ich, in London immer noch. Mit der hatte ich auch mal Kontakt und die hat ein Unternehmen, das nennt sich ETFGI und die hauen immer Zahlen raus.
Okay.
Und das ist irre. Gefühlt meldet die wirklich jedes Vierteljahr einen neuen Rekord. Und jetzt halte ich mal fest. In den globalen ETFs weltweit liegen, ich habe das nur in Dollar, 20 Billionen Dollar.
Oha.
Ja, das sind ein paar Nullen.
Das ist schon eine Hausnummer, ja.
Ja, das sind schon ein paar Nullen. Ne? Ende Februar waren es sogar 21 Billionen Dollar. Muss man sich mal dran gewöhnen an die Zahlen. Deutsche Schulden, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Billionen Schulden oder so. Aber okay. Und auch die Zuflüsse. In einem Quartal, im ersten Quartal 2026 jetzt, flossen, wieder ein Rekord natürlich, was sonst, 626 Milliarden Dollar in ETFs. Das ist irre.
Krass, ja.
Ja. Und jetzt kommen wir dann zu einem dieser Trends, nämlich gestern haben wir auch gemeldet, dass Allianz Global Investors jetzt mit aktiven ETFs um die Ecke kommt.
Mhm.
In aktiven ETFs liegen inzwischen über 2 Billionen Dollar. Das heißt ein Zehntel.
Okay.
Und das zeigt aber auch, was das für eine große Nummer geworden ist. Ich war ja bei der Geburtsstunde der ETFs in Deutschland so ein bisschen dabei. Das war in den Nullerjahren. Nullerjahren, das war damals so ein Index. Ja, jetzt zeige ich dir, wie
alt
ich
bin.
Ich war dabei. Das Unternehmen hieß Index Change und das waren eigentlich gefühlt damals, galten die noch so als kleine Spinner. Die wollen ja irgendwie einen Index nachbauen oder irgend sowas. Die wurden so ein bisschen belächelt auch.
Wie
ne?
geil.
Ja, ne? Und dann bist du da so hin und das waren so ein paar Mathematiker und die haben immer gesagt, ja, aktives Management ist ja alles Quatsch. Wir bauen die Indizes nach. Im Endeffekt hier John Bogle, Vanguard, die haben ja schon in den 70ern angefangen, aber in den USA. Und dann ging es so holter die Polter. Dann Index Change gehört heute über 3 Ecken zu BlackRock. Ja, die sind dann in BlackRock aufgegangen, gehören dann sozusagen zu iShares. Also das ist ein Riesenweg, den das gegangen ist. Und da fließen wirklich Milliarden rein in einem Affenzahn. Und ich frage mich allerdings immer wieder, wie viel Index-Investment verträgt der Markt? Also wann ist viel zu viel?
Aha.
Ey, keine Ahnung. Also, weißt du, wenn alle Welt
eine philosophische Frage schon.
Ja,
sehr philosophisch.
Ja.
Eine finanzphilosophische Frage, das ist doch auch was Schönes.
Unter dem mache ich es auch nicht, Schmidt. Nee, die Frage ist wirklich, wenn 3/4 des globalen Investmentgeldes nur einem Index hinterherlaufen oder nur Indizes hinterherlaufen, was macht das mit einem Markt? Also das verstärkt ja die Trends nach oben, aber es verstärkt auch die Trends nach unten.
Zeigt denn die Statistik von der Dame zum Beispiel auch, ob bald sich das Geld dann auch tatsächlich in bestimmte Indizes oder ist es ein bisschen mehr verteilt, dass man da jetzt nicht so dieses riesige Risiko dann quasi hätte?
Die Zahlen habe ich da jetzt nicht da, okay. Aber nee, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also,
aber die werden wahrscheinlich schon in die großen Indizes vor allem gehen, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass viele so.
Das meiste Geld liegt gefühlt im S&P 500.
Mhm.
Da ist ja auch einer der ersten und größten ETFs darauf, der sogenannte Spider-ETF.
Mhm.
Ja. Und Dann kommt aber auch, dann kommen solche Sachen wie MSCI World oder so. Das ist jetzt ein bisschen gefühlt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht alle da. Aber ja.
Tja.
Und am Ende ist wirklich die Frage, wie viel verträgt der Markt? Und jetzt haben wir natürlich auch den Boom. Da ist, das halte ich aber auch gefühlt für so ein bisschen Marken, ich sage jetzt absichtlich nicht Missbrauch, sondern Gebrauch. Ja. Denn du hast jetzt mehr und mehr aktive Investmentgesellschaften, die immer sehr, sehr, sehr auf ihr Management bewusst waren und gesagt haben, hey, wir sind am Aktienmarkt unterwegs, wir kennen uns da aus. Die bringen sogenannte aktive ETFs raus. Die folgen aber eben nicht mehr einfach einem Index, sondern da guckt einer schon drüber und die versuchen nach wie vor den Markt zu schlagen.
Und sind dann aber auch ein bisschen teurer als die normalen.
Sind dann
passiven.
Stücke teurer. Sind ein Stücke teurer als klassische ETFs auf DAX oder MSCI World, sind aber deutlich billiger als klassische aktive Aktienfonds. Klassische aktive
Aktienfonds.
Okay, also
so ein Zwischending.
Ja, ist so ein Zwischending. Also man könnte es auch so ein bisschen als Margenschrumpfen oder als, wie nennt man das, Preiskampf, kannst du das so ein bisschen, ne?
Ja, ja, ja.
Also die gehen, die rücken von ihren hohen Gebühren ab. 1,5% für einen Aktienfonds ist eine Menge Holz. Da
absolut.
Gehen die meinetwegen auf 0,7 runter, ja. Geben also was ab von ihrer Marge, benutzen aber den tollen Namen ETF.
Ja, das ist halt so ein Buzzword natürlich, ne?
Das ist ein Buzzword, ne? Da macht's Klingeling. Verbraucherschützer, hey, ETFs, also bevor einer sagt Aktienfonds, sagt er ETF.
Ja, ne? Weil das die Leute weniger abschreckt, glaube ich. Aber es ist ja immerhin auch schon mal eine gute Entwicklung, auch in Deutschland, dass die Leute sich jetzt ja auch für ETFs ein bisschen mehr erwärmen und damit für die Kapitalmärkte ja auch. Das ist ja nun auch eine gute Entwicklung. Wird wahrscheinlich durch das Altersvorsorge-Reformgesetz nochmal befeuert, würde ich vermuten.
Ja. Ich würde
ab 2027,
ich würde auch mal sagen,
ne? Ja. Ja. Kann man erwarten, glaube ich.
Ja, und ich würde auch immer sagen, lieber ein Aktien-ETF als gar keinen Aktienfonds.
Ja.
Ja, aber man muss eben auch mal die Begriffe ein bisschen auseinander dividieren. Ne? ETF heißt einfach nur Exchange Traded Fund. Das ist ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird. Der kann aktiv sein, der kann einem Indexfonds folgen. Da muss man mal ein bisschen genauer sein. Also das wird auch gerne mal falsch benutzt, der Name.
Cool.
Du merkst gerade, ich habe mich wieder in Emotionen geredet. Das ist ein schönes Thema. Ich fahre jetzt gerade wieder runter.
Ja, das ist ein schönes Thema. Schauen wir mal, was da noch so passiert.
Ja, und dann gucken wir mal, was die Altersvorsorgereform dann in der Richtung bewegt.
Jawohl.
Wie viele Leute ansparen, wie viel Geld davon in aktive Fonds, wie viel in passive ETFs fließt, die tatsächlich Indizes folgen. Wir werden das sehen.
Ja.
Schauen wir uns das an.
Wir schauen uns das an. Wir bleiben am Ball. Wir werden berichten.
Jawohl.
Wie halten Sie es mit ETFs? Schreiben Sie uns das at redaktion@pfefferminzia.de.
Genau.
Ja, aber nur ernst gemeinte Zuschriften, bitte.
Ja.
Wie Scholl immer so schön sagt.
Nur ernst gemeinte Zuschriften. Es ist der alte Kampf, aktiv, passiv und Gebühren und so weiter.
Genau. Gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Steintafelmodus. So nennt Fabian Albrecht selbst den Zustand, in dem das KV-Haus noch vor 1,5 Jahren steckte. Dann kam das Thema Digitalisierung und KI auf die Agenda und heute erstellt das Team zum Beispiel BKV-Konzepte in unter 15 Minuten. Wie das geht, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden auf der Reise mitzunehmen und was er bei der Schnittstelle zu den Versicherern noch vermisst, erklärt mir Fabian jetzt im Gespräch. Hallo Fabian Albrecht und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns.
Ja, hi, grüß dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute ein bisschen über eine Transformation, die ihr zuletzt durchgeführt habt. Und zwar, wie du es liebevoll nennst, habt ihr euer Maklerbüro vom Steintafelmodus quasi in die Zukunft geholt und zum digitalen Betrieb umgebaut. Mich würde vor allem da erstmal interessieren, wann war denn für euch so der Punkt, wo ihr gesagt habt, boah, ey, nee, so kann es einfach nicht weitergehen. Wir müssen uns jetzt hier bewegen.
Schön, wie du sagst, so wir befinden uns aktuell, ja, wir befinden uns schon relativ lange auf dieser Reise und der Ursprung tatsächlich 2023. Die Branche kennt mich in der Regel schon ganz gut. Ich war 10 Jahre Versicherungskonzern, habe mich dann so ein bisschen beruflich umorientiert und dann machst du natürlich dir schon Gedanken, wo könnte die berufliche Reise denn so weitergehen. Und für mich war schon immer klar, Versicherung liegen mir, Vertrieb liegt mir, ja, und so damals dann dieser gewagte Schritt in die Selbstständigkeit. Und da hat man natürlich auch so ein bisschen den Markt sondiert, Potenziale irgendwie analysiert Und da war für mich relativ schnell klar, meine Reise geht ja mit dem KV-Haus in Ulm weiter. Und wie es halt zu Beginn immer ist in einer neuen Tätigkeit, man verschafft sich erstmal einen Überblick. Man schaut, wie arbeiten die Jungs, welche Kunden haben wir, welche Tools, welche Prozesse. Und ja, deswegen auch dieser Steintafel-Modus. Es war zu Beginn damals schon echt ein harter Aufschlag auf dem Boden, weil gefühlt war an der Stelle nichts vorhanden, außer verdammt viele Kunden und ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Und es war aber auch oft schon so ein bisschen die Frage, wie haben das denn die zwei Jungs, also meine zwei Partnerkollegen in der Vergangenheit immer gemacht? Und für mich war dann, oder für uns war dann relativ schnell klar, jetzt nehmen wir nochmal eine Nase mit an Bord, wir müssen hier irgendwas auch ändern, weil wir müssen skalierbarer werden in den Prozessen, in den Backoffice-Themen, aber auch im Umsatz. Und das war dann für uns eigentlich der Startschuss damals für diese digitale Transformationsreise, die mittlerweile jetzt knapp 2,5 Jahre andauert und die auch aus meiner Sicht noch kein Ende in Sicht hat.
Okay. Ja, dann erzähl doch mal, wie ihr das Thema überhaupt angegangen seid. Also wie habt ihr euch erstmal einen Überblick verschafft? Womit habt ihr angefangen? Ja, erzähl doch mal.
Ja, es war viel, viel Grundlagen, viel Basisarbeit, wie es oft halt so in Transformationsreisen ist. Sprich, klassisch mal über mehrere Wochen, eher Monate sogar mal hinzusitzen, zu schauen, welche Tools haben wir im Einsatz? Wie sind die Schnittstellen? Ja, welche Prozesse gibt's gegebenenfalls schon? Wie ich gerade eben schon eingangs erwähnt habe, es war noch nicht viel da. Das war dahingehend zumindest mal angenehm, dass wir einen klassischen Greenfield-Approach haben starten können. Das heißt, wir konnten auf der grünen Wiese mehr oder weniger weg mit auch skizzieren und haben dann natürlich aber auch versucht, das, was schon da ist, irgendwo mit reinzubauen. Und zwar aber auch relativ schnell da, dass wir an vielen Themen, an vielen Ecken, aber auch hier echt coole Potenziale haben, auch neue Tools, neue Anwendungen mit reinzunehmen. Ja, ich kann da ewig aufzählen, ja, neues Maklerverwaltungsprogramm, ja, neues Bestandsbearbeitungstool, ja, jetzt aber dann auch in der Angebotserstellung, im Bearbeiten von E-Mails, also im automatischen Bearbeiten von E-Mails und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, klassisch damals, der Start war wirklich, ja, eine Standardanalyse zu fahren.
Okay. Mhm. War das auch so die richtige Vorgehensweise oder sagst du heute, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf die ersten Jahre, wo ihr das macht, ah, das hätten wir vielleicht anders machen sollen?
Im Nachhinein ist man immer ein Stück weit schlauer.
Eben, genau.
Nein, es war halt viel auch ein Lernen auf dieser Reise hinweg. Ich meine, der Vorteil von meinem Know-how, das ich mitgebracht habe aus dem Konzern, war, ein Konzern funktioniert ja sehr, sehr viel in Prozessen und das ist auch ganz wichtig, weil jeder muss ja wissen, wo sind die Verantwortungsbereiche, wo sind die Zuständigkeiten. Was nicht heißt, dass die dort immer alle im ausgiebigen Markt ja auch perfekt laufen, ja. Aber es war viel ein Hineintasten, ein Hineinwürgen. Ja, man hat an der einen oder anderen Stelle auch mal Lehrgeld bezahlt, weil man vielleicht zu schnell war, weil man vielleicht die Lösung auch nicht von A bis Z zu Ende gedacht hat. Ja, gerade im Beispiel wir Digitalisierung bei uns dann von der Buchhaltung. Ja, wir haben dann eigentlich am Go-Live-Tag mitbekommen, dass die Software, die wir einführen wollen, nicht mal Mac-kompatibel ist. Ja, und wir arbeiten nur auf einer Mac-Oberfläche. Und das sind halt so die Beispiele, ja, wo man natürlich draus lernt, dann Anforderungskataloge anzulegen, die man dann auch standardisiert. Das heißt, wenn es an die Auswahl von neuen Tool-Providern dann auch dementsprechend geht, wo man halt einfach ein gewisses Schema von A bis Z dann einfach mal abprüfen kann, um dann diese schmerzliche Erfahrung nicht kurz vor der Ziellinie dann mehr oder weniger mitzumachen. Ja. Und das waren schon so die wichtigsten Learnings auch in dem Prozess. Und die kosten natürlich Geld, aber auf der anderen Seite halt auch einfach Zeit. Und wenn wir halt irgendwas gemerkt haben, die letzten 2,5 Jahre, der einzig wirklich limitierende Faktor ist einfach die Zeit, weil ein Tag wird nie mehr als 24 Stunden haben. Und deswegen geht's auch drum, und das sind unsere Zielbilder, wie können wir halt aus diesen 24 Stunden oder ich sage jetzt mal 8 bis 10 Arbeitsstunden am Tag halt das Maximale auch mit rausholen.
Und hat sich das denn auch verbessert durch die Transformation? Also habt ihr jetzt mehr Zeit für die Sachen, die euch wichtig sind?
Definitiv. Also bei uns war es ein zweigeteilter Prozess an der Stelle eigentlich. Also wir haben zum einen natürlich auch nochmal bewusst in die Ressource Mensch investiert. Also wir waren ja zu Beginn 2024 waren wir zu dritt. Jetzt dann mit Stand 1.7.2026 sind wir zu 11.
Oh, okay.
Also wir haben uns auch personell echt stark aufgestellt, weil es gibt einfach viele Themen, speziell auch in dem Kontext, wo wir unterwegs sind, in einer sehr beratungsintensiven Nische in der Versicherungswirtschaft, da führt kein Weg auch am Faktor Mensch mit dran vorbei, auch die ganzen emotionalen Komponenten in der Beratung und so weiter und so fort, ja. Also deswegen war es uns zum einen wichtig, die Ressource an der Stelle ordentlich aufzusäumen. Und für uns war es immens wichtig, gerade halt in den sogenannten wertfreien Zeiten, also die wirklich keine große Wertschöpfung generieren, dort halt bewusst auch Automatisierungen dann mit einzubauen. Und an der Stelle sind wir, ja, ich sage jetzt mal, mehr als gut unterwegs, weil, also Beispiel jetzt aus meinem direkten Beritt ist ja das Thema betriebliche Krankenversicherung. Mhm. Wir haben früher für so eine Angebots- oder Konzepterstellung haben wir zwischen 70 und 90 Minuten gebraucht. Ja, die sind aus sämtlichen PowerPoint-Folien und eigenen Kreationen dann entstanden. Ja, heute schaffen wir dieses Thema irgendwie in 10, 12 Minuten so ein Angebot rauszuschicken. Ja, oder auch in der E-Mail-Bearbeitung, gerade im Geschäftsfeld der BKV. Wenn du einen Kunden gewinnst du ja nicht nur den einen Firmenkunden, sondern im Hintergrund immer viele hunderte, zum Teil auch tausende Mitarbeiter. Mhm. Und die haben natürlich Fragen zum Produkt, zum Vertrag, zu Leistungsabrechnungen, ja. Und da kommt schon jeden Tag auch eine enorme Welle an E-Mails rein. Also es gab schon Tage, da waren wir gut im dreistelligen Bereich. Und dafür ist mir zum einen halt die Ressource Mensch zu schade, dort hinzuhocken und einfach diese E-Mails abarbeiten zu lassen, die auch zu 80-85% der Fälle immer den gleichen Inhalt haben. Mhm. Ja. Und da sind wir dann konkret dann auch hergegangen und haben dann einfach auch Mailbots mehr oder weniger integriert oder Mail-Container, die es jetzt halt schaffen, zumindest mal die E-Mail-Generierung binnen von Sekunden herzustellen. Und wir sind halt derzeit noch in einer Phase, wo immer noch dieses Quality-Gate-Mensch dazwischen geschalten ist. Das heißt, der Mensch bei uns aktuell prüft zumindest noch mal grob die Inhalte der E-Mail, passt noch ein bisschen an, aber hier auch mit dem großen Ziel, dass der überwiegende Anteil perspektivisch in den nächsten 6 bis 12 Monaten dann auch komplett dunkel durchläuft.
Okay, cool. Nun ist es ja toll, wenn so ein Maklerbetrieb moderner aufgestellt ist, aber man hat ja dann auch die Schnittstelle zum Versicherer. Und da sind die IT-Systeme ja oft noch ein bisschen altbacken, sag ich mal. Gibt es da regelmäßig Probleme?
Es ist tatsächlich ein valider Punkt, den du da ansprichst, weil das sind tatsächlich für uns eine der Hauptherausforderungen heutzutage mit, weil du kannst dein Maklerbüro im Hintergrund, glaub, noch so cool und digital und innovativ aufstellen oder auf die Beine stellen, aber es gibt dann halt immer wieder Probleme in den Beritt der Versicherung mit rein, ja, oder zu den Versicherern. Ja, da hast du inkompatible Schnittstellen, ja. Gerade bei uns in der privaten Krankenversicherung, es gibt eigentlich keinen richtig guten Anbieter am Markt, der das komplett end-to-end anbietet, von der Angebotserstellung über die Risikoprüfung, über die Antragsweiterleitung, dann die Rückkoppelung bei den Verträgen, dann wieder zurück ins Maklerverwaltungsprogramm, Bibro-Schnittstelle, GDV-Schnittstellen und so weiter und so fort. Also das ist eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr unsägliche Thematik, die da tatsächlich dann doch auch immer wieder zu enormen manuellen Aufwänden dann auch mitführt. Und ich finde es irgendwann ein Stück weit schade, weil wir sind im Jahr 2026 und aus meiner Sicht sind wir da noch sehr, sehr weit hinten dran. Ja. Und das macht es auf der anderen Seite, sage ich mal, immer irgendwo auch spannend, weil das Potenzial natürlich auch da ist, für die Versicherer daran zu wachsen, sich den Herausforderungen auch zu stellen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt manchmal kräftezehrend, wenn man so will.
Also würdest du dir da ein bisschen mehr Tempo vielleicht auch der Versicherer wünschen oder Engagement?
Ja, ich habe ja zum Teil schon auch Verständnis, weil ich war auch 2 Jahre bei uns in der Konzern-IT damals und man weiß schon auch, wieso, weshalb, warum manche Dinge so sind, wie sie sind, was per se den Sachverhalt jetzt nicht unbedingt positiver darstellen lässt, ja. Ja, klar, Geschwindigkeit ist immer gut, ja, aber dann kommen halt dieses ganze Thema Konzernstrukturen, dann unendliche Entscheidungsgremien dazwischen, dann haben wir das Thema aber auch Regulatorik, die da immer wieder mit reinspielt. Vielleicht würden die Versicherer an der einen oder anderen Stelle auch gern mehr PS auf die Straße bringen, werden dann aber doch auch immer aus einer oder von einer sehr komplexen Regulatorik ausgebremst. Und ja, am Ende glaube ich auch, muss es auch den Versicherern gelingen, jetzt mal aus dem Maklermarkt rausgesprochen, ja auch noch vielleicht viel, viel mehr dann auch noch in den Austausch gehen, in Abstimmung schleifen, ja, auch die Bedürfnisse abzufragen. Was habt ihr im Einsatz? Was benötigt ihr? Und Das ist leider auch eine Herausforderung im Bereich der KI. Es sind ja mittlerweile so viele Anbieter und Provider am Markt. Ja, ja.
Absolut.
Also ich verstehe es in Teilen schon, dass es natürlich irgendwie schwer ist, hier so eine One-Fits-All-Lösung an den Start zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, Status quo ist derzeit zumindest an der einen oder anderen Stelle echt noch ernüchternd. Ja.
Okay. Nun ist Digitalisierung bzw. KI ja dann auch so ein Thema, das nicht unbedingt nur an der Technik scheitert. Also auch da gibt es natürlich irgendwie Baustellen, ja, und Probleme, sondern aber auch an den Menschen, die das dann umsetzen sollen. War das bei euch, ja, auch so? Und wie habt ihr euer Team da mitgenommen?
Also es ist ein Riesenthema. Ja, jetzt haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir von der Altersstruktur in der Firma sehr, sehr jung sind. Ja, da zähle ich mit meinen 35, glaube ich, schon zum drittältesten. Ja.
Okay.
Deswegen, sage ich mal, haben wir da prinzipiell mal ein sehr offenes Mindset, was dieses Thema per se angeht. Nichtsdestotrotz, wir haben auch bei der einen oder anderen Stelle immer wieder gemerkt, da hakelt was. Man stellt was an die Rampe, das für Vereinfachung sorgen soll. Und es wird halt irgendwie auch nicht genutzt zu Beginn. Ja, weil auch, ich sage jetzt mal, die jüngeren Charaktere vielleicht noch andere Arbeitsweisen gewohnt sind. Also du musst die Leute schon echt eng an die Hand nehmen. Mhm. Du musst aber auch tatsächlich ein großes Zielbild aufmalen können. Also ich glaube, dieses Thema Vision und Strategie ist oder war selten so wichtig wie in dieser digitalen Transformationsreise. Und vielleicht einmal ein spannendes Beispiel, ja, dazu. Gerade wir sind jetzt an der Professionalisierung ja unsere Mail-Container angekommen. Ja, und wir hatten Woche für Woche immer wieder einen Call mit dem AI-Provider und mit zwei Kolleginnen bei uns aus dem Team, die in der Bearbeitung der BKV-Service-Anfragen einfach diesen Mail-Container nutzen sollen. Und die Nutzungszahlen waren halt sehr überschaubar bis nicht vorhanden.
Okay.
Ja. Und man hat natürlich immer wieder hinterfragt, wieso, weshalb, warum. Dann hat man zu Beginn schon gemerkt, hey, es ist im Handling, gerade auch bei kürzeren E-Mails, Stand heute tatsächlich auch umständlicher. Es kostet vielleicht sogar etwas mehr Zeit. Und dann verstehe ich natürlich die Leute schon, die dann sagen, hey, wieso, weshalb soll ich das denn nutzen? Weil am Ende spart es mir keine Zeit, sondern es kostet mir Zeit.
Und ja, klar.
Da war es aber auch wichtig, den Leuten zu verstehen zu geben, wieso, weshalb, warum sollt ihr das denn nutzen? Weil die KI ist eigentlich wie ein Azubi, wie ein Praktikant. Der muss lernen, der muss trainiert werden. Und mit jedem Mal, wo ich diese Anwendung nutze, lernt sie mit, ja, sprich in der Perspektive, klar, vielleicht haben wir heute noch irgendwie in einzelnen Sachverhalten signifikante Mehraufwände, aber mit dem großen Ziel spätestens in 2, 3, 4 Monaten, dass genau diese einfachen Fälle dann komplett dunkel durchlaufen sollen. Und da war es einfach wichtig, sie an die Hand zu nehmen, es zu erklären, wieso, weshalb, warum das Ganze so ist. Und am Ende, und da muss ich mir manchmal auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, wir hatten da bei unserem KI-Provider in Barcelona vor 2 Wochen einen Strategie-Workshop und da ging es dann darum, dass wir es vor Ort auch nochmal erproben oder verproben sollen und siehe da, ich konnte mich nicht anmelden, weil ich mein Passwort nicht mehr wusste und dann ist natürlich auch irgendwo meine Fassade hat zum Bröckeln angefangen, weil ich habe damit selber nie groß gearbeitet, außer dass ich es hab mir zeigen lassen. Und dann habe ich mich in diesem Meeting in Barcelona damals eingewählt, neue Zugangsdaten und musste natürlich dann auch gegenüber dem KI-Provider in die Pflicht gehen und sagen, hey, ich nutze es ab heute regelmäßig. Und in diesen 2, 3, 4 Wochen, ja, seit dem letzten Meeting mit den Mitarbeitenden, hat sich diese Anwendung schon wieder so weiterentwickelt, dass für mich das relativ schnell klar war, hey, krass, es spart ja wirklich Zeit. Und was aber auch noch Spannendes passiert ist, die Mitarbeiter, die können jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Ausreden ums Eck kommen. Ich nutze es nicht, weil, sondern ich habe jetzt selbst diese Eindrücke sammeln können, dass es im Großen und Ganzen da echt eine coole Nummer ist. Deswegen, wie gesagt, wenn man es zusammenfassen kann, ich weiß, es war jetzt eine längere Antwort, aber es ist immens wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen, ihnen ein Zielbild aufzumalen, mit den Vorteilen, also auch immer mit Nutzen zu argumentieren und es aber tatsächlich auch selbst zu tun. Ja, also so klassisch als Vorbild vorturnen. Und das sind aus meiner Sicht eigentlich so die Key- und Schlüsselfaktoren, ich sage jetzt mal im Kontext Transformation mit dem Faktor Menschen in Verbindung.
Okay. Und wenn jetzt einer zuhört bei diesem Podcast und sagt, ah, ich müsste das eigentlich auch endlich mal angehen, was würdest du dem denn so für den Anfang empfehlen? Was sollte er zuerst angehen? Diese Woche noch, vor dem Feiertag.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen. Nein, es ist wirklich wichtig, Also ich brauche für mich selbst die Überzeugung, möchte ich es tun oder möchte ich es nicht tun? Also diese prinzipielle Frage muss ich erstmal für mich beantworten, weil nur wenn ich selbst bereit bin, daran was zu ändern, dann werde ich auch diesen Weg mit maximalem Ehrgeiz beschreiten. Und das ist, sage ich mal, für den Moment das Wichtigste. Was möchte ich konkret erreichen? Und wie will ich dorthin kommen? Und diese zwei Fragen werde ich mir zu Beginn erstmal stellen. Und wenn ich aber auch für mich den Haken dran habe, ja, ich möchte den Weg konsequent gehen, dann geht es wirklich darum, zeitnah mit der Basisarbeit zu beginnen. Das heißt wirklich, bestehende Systeme zu durchleuchten, bestehende Prozesse anzuschauen. Ja, wo bin ich schon gut unterwegs? Wo muss ich ran? Ja, wo sind meine Schnittstellen? Wo sind meine Absprünge in andere Anwendungen? Das muss alles einmal fein säuberlich irgendwo auch dokumentiert werden, um dann wirklich ja auch PS auf die Straße zu bringen. Und es kann auch nicht jeder selbst, ja, das ist auch klar. Dann muss ich mir aber halt darüber bewusst sein. Es gibt ja genügend Firmen da draußen, die dort auch echt gut unterstützen. Aber dann kostet halt die Reise halt echt Geld. Und deswegen muss ich so für mich diese Fragen prinzipiell mal beantworten.
Okay. Ja, das ist doch ein super Tipp. Und interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du uns da mal ein bisschen Einblick gegeben hast, wie ihr das so gemacht habt und auch noch macht. Was glaubst du, wann die Transformation abgeschlossen sein wird oder wird sie das nie sein?
Boah, also ich glaube tatsächlich in der heutigen Zeit, ich glaube, wir sind wirklich in einem ständigen Wandel künftig. Ja, die Frage ist aber nur, wie ausgeprägt es sein wird. Also ich bin da ganz ehrlich, so dieses Pensum, was wir die letzten zwei Jahre zurückgelegt haben, kannst du in dieser maximalen Ausprägung nicht dauerhaft gehen. Ja, ja, deswegen wird es wieder Phasen gehen, wo ein bisschen mehr Ruhe dann einkehrt. Ja, aber du musst halt auch immer ein Stück weit mit den Trends mitgehen. Und das ist für mich auch vielleicht nochmal eine wichtige Botschaft, jetzt so abschließend. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir KI einsetzen im Makleralltag, sondern die Frage ist, wann wir damit beginnen. Und je früher man diese Reise halt antritt, desto mehr Erfolg wird man wahrscheinlich zwangsläufig mit haben. Und deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, sehr früh diese Schritte jetzt einfach halt auch mitzugehen, weil wir wollen hier tatsächlich bei den Großen mitspielen, wenn man so will.
Ja, das ist doch ein super Ziel. Dann wünsche ich euch alles Gute dafür. Vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, absolut gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Und abschließend, und das ist mir auch mal ganz wichtig, wenn irgendjemand mal Input braucht an der Stelle oder irgendwie mal eine Meinung, dann gerne jederzeit auch auf uns zukommen.
Sehr gut, machen wir. Danke.
Die News der Woche.
Wenn diesmal alles glatt läuft, soll die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge 2027 in Kraft treten. Das bisherige Riester-Sparen wird dann durch das flexiblere Altersvorsorgedepot abgelöst oder ergänzt. S&P Global Ratings erwartet, dass die Reform Schwung in den deutschen Finanzdienstleistungsmarkt bringt.
Nach einer Einführungsphase von 12 bis 24 Monaten könnten jährlich netto 26 bis 56 Milliarden Euro in die Altersvorsorgedepots fließen. Zur Einordnung, in die Riester-Produkte sind 2024 nach vorläufiger Auswertung des Bundesfinanzministeriums nur noch 8,4 Milliarden Euro Beiträge inklusive Zulagen geflossen. Die Schätzungen von S&P Global Ratings basieren auf durchschnittlichen Beiträgen, die ausreichen, um den maximalen staatlichen Zuschuss zu erhalten, sowie auf einer Beteiligungsquote von 35-60% der anspruchsberechtigten Begünstigten.
Als Nutznießer der Reform sieht die Studie insbesondere Finanzinstitute mit Asset Management und Investmentprodukten. Auch Versicherer könnten profitieren. Ihre klare Dominanz, die sie im Riester-Geschäft haben, dürfte aber schrumpfen. Sie müssen sich einem stärkeren Wettbewerb durch Banken, Asset Manager und Neobroker stellen.
Darüber hinaus könnte die Ausrichtung der Reform auf Kostendämpfung die Versicherer zwingen, ihre Kostenstrukturen zu überdenken und ihre Produkte neu zu gestalten, einschließlich der Anreize, die sie den Vertriebspartnern bieten, heißt es in der Studie. Kurz gesagt, die Kosten müssen runter.
Als vorteilhaft wiederum wertet die Studie den hohen Anteil der Versicherungsbranche an bestehenden Riester-Produkten. Das biete einen starken Ansatzpunkt für Cross- und Upselling. Insbesondere Versicherer mit starker Produktinnovation, soliden Vertriebskapazitäten und engen Verbindungen zur Vermögensverwaltung seien gut aufgestellt, um von der Reform zu profitieren.
Zeit für Zahlen. 28.904 Beschwerden erreichten die Ombudsstelle für Versicherungen im vergangenen Jahr. So viele wie nie zuvor. 20.064 davon waren zulässig. Das sind stolze 28,1% gegenüber dem Vorjahr. Auch die BaFin hatte zuletzt mehr Beschwerden verzeichnet.
Ombudsfrau Sibylle Kessel-Wulff, die wir nächste Woche im Interview haben, erklärt den Anstieg auch damit, dass sich das Schlichtungsverfahren als feste Größe der Rechtsdurchsetzung etabliert hat. Immer mehr Verbraucher suchen eine schnelle, verständliche und kostenfreie Klärung ihrer Anliegen, so Kessel-Wulff. Das nennt sich dann wohl aber auch der Fluch des Erfolgs, denn die stark gestiegenen Eingangszahlen wirken sich auf die Verfahrensdauer aus. Nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz sollen Schlichtungsverfahren grundsätzlich innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen werden. Diese Frist einzuhalten, werde angesichts der Entwicklung aber zunehmend anspruchsvoll, so die Ombudsfrau.
Mehr als ein Viertel der zulässigen Beschwerden betrifft die Kfz-Versicherung, vor allem die Kasko. Gründe dafür sind Klassiker, so Kessel-Wulff. Dabei handelt es sich um die Einstufung des Vertrags in Schadenfreiheitsklassen, die Übertragung dieser Einstufung, wenn man den Versicherer wechselt, sowie Schadenfälle, die aus Sicht des Versicherungsnehmers vom Versicherer zugunsten des Unfallgegners zu Unrecht reguliert wurden.
Im Berichtsjahr erreichten die Schlichtungsstelle 360 Beschwerden gegen Vermittler, ein Plus von knapp 8% gegenüber dem Vorjahr. Die Verbraucher beschwerten sich, weil sie die Beratung nicht so gut fanden oder weil ihnen Versicherungsverträge vermittelt wurden, die sie nicht brauchten oder die nicht zu ihrem Bedarf passten. Die Beanstandungen betrafen insbesondere die Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und die Gebäudeversicherung.
Ach ja, Frühlingszeit, Urlaubszeit. Und unser Scholle war ja schon unterwegs. Nun wollte aber die Generali-Tochter Europe Assistance wissen, wohin die Deutschen ganz sicher nicht in den Urlaub fahren wollen. In dieser Negativliste zeigt sich deutlich, wie US-Präsident Donald Trump die USA verändert. Denn in der Liste der unbeliebtesten Urlaubsländer liegen seine USA auf dem dritten Rang, nur kurz hinter dem Iran. 17% der Deutschen würden auf keinen Fall zum Urlaub nach Trumpland reisen. 18% lehnen Iran ab. Und 20% den Negativ-Spitzenreiter Afghanistan.
Und wer ist dann noch? Auf Rang 4 folgt nach den USA Israel mit 13% Ablehnungsquote. Und danach finden sich Russland mit 13% und die Vereinigten Arabischen Emirate mit 8%.
Das zeigt die 25. Ausgabe des Europe Assistance Urlaubsbarometers, eine internationale Studie zu Reiseplänen und Trends. Daran zeigt sich, dass sich die Deutschen nach wie vor sehr reisefreudig zeigen. 3/4 der Befragten sagen das von sich. Laut Europe Assistance bleibt der Wert damit trotz Kriegen und weiterer Spannungen stabil. Die Hälfte der europäischen Befragten will sogar das Reisebudget aufstocken.
Und wohin soll es denn nun gehen? Die Antwort liegt schon fast auf der Hand. 31% der urlaubenden Deutschen tun das im eigenen Land. Es folgen 3 etablierte weitere Urlaubsländer. Italien und Spanien mit je 14% und Griechenland mit 9%.
Egal ob jung oder alt, der wichtigste Aspekt für die Geldanlage ist und bleibt Sicherheit. Das ist ein zentrales Ergebnis der diesjährigen Barmenia Gotha Anlegerstudie. Diese zeigt aber nicht nur Einigkeit, sondern auch viele Unterschiede zwischen den Generationen. So eine genauere Auswertung der Zahlen durch den Versicherer.
Beispiel Anlageform. Insgesamt ist der Anteil der Personen, die in Fonds und Aktien investieren, seit 2018 gestiegen. Bei Fonds von 20% auf 38%, bei Aktien von 18% auf 35%. Auffällig dabei ist, dass jüngere Anlegerinnen und Anleger häufiger in Fonds und Aktien investieren als ältere. Bei den jungen Erwachsenen unter 30 Jahren halten 46%, also fast die Hälfte, Fonds. Bei der Generation 60+ sind es nur 30%.
Ausgeprägt ist der Unterschied auch bei Kryptowährungen. Bei den unter 30-Jährigen legen 19% Geld in Bitcoin und Co. an. Bei den über 60-Jährigen sind es nur 2%. Ältere Generationen setzen stärker auf klassische Anlageformen wie Immobilien, Lebensversicherungen sowie Fest- und Tagesgeld.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen Ihnen und euch einen tollen Feiertag und hören uns am kommenden Freitag hoffentlich wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.